Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 28. Februar 2013 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Herr El-Gohari? Zu Gast ist Karim El-Gohari, Journalist, Nahostexperte, Leiter des ORF-Studios Kairo. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Schön, dass Sie Ihre Mittagspause hier im Kepler Salon verbringen. Wir werden dafür sorgen, dass die Luftzufuhr so ausreichend ist, dass alle diesen Raum wieder aufrecht gehen verlassen. Sollte irgendjemand Probleme haben, geben Sie mir bitte ein Handzeichen, dann öffnen wir hier vorne gleich die Fenster. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und Sie haben ihn ja schon sehr freundlich begrüßt. Herzlich willkommen, Karim El-Gohari.
Vielen Dank.
Man hat ja gesagt, Sie sind sowas wie der Popstar jetzt unter den Journalisten. Schaut fast ein bisschen so aus.
Ja, also ich bin immer noch Journalist und kein Popstar.
Also wir verlangen auch nicht, dass Sie heute singen.
Das ist doch besser.
Ich darf Sie kurz mit unserem Format noch bekannt machen, falls Sie noch nie da gewesen sind. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Wir werden jetzt ungefähr 20 Minuten etwas darüber plaudern, woran Herr El-Gohari gerade arbeitet. Dann gibt es natürlich auch für Sie die Möglichkeit zu fragen. Da bitte ich Sie, dass Sie abwarten, wenn Sie ein Mikrofon haben, damit wir das auch zu Ihnen bringen und Sie erstens verstanden werden und zweitens die Sendung bzw. die Aufnahme ist ja auch zum Nachhören, dass dann auch alles drauf ist. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit VKB Private Banking statt. Wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstützung. Sie haben ja heute am Abend noch einen Auftritt in der Kürnberghalle, der von der VKB Bank veranstaltet wird. Also, mein Name ist Christine Heiden. Ich begleite Sie durch diese halbe Stunde. Karim El-Gohari vorzustellen, klingt ein bisschen paradox, weil man Sie ja kennt vom ORF als Reporter, als Korrespondent in Kairo, der nicht nur aus Kairo, sondern aus sehr vielen Brennpunkten der Region immer wieder aktuell berichtet. Der schafft sehr knapp und schlüssig die Dinge zu erklären und der das auch immer mit einer Prise Humor macht, trotz der oft schwierigen Situation, die es dort gibt. Karim El-Gohari ist 1963 geboren, das heißt, Sie sind knapp vor dem 50er.
Ich werde dieses Jahr 50, ja.
geboren in München, Ihr Vater Ägypter, die Mutter Deutsche, so viel weiß man. Sie haben dann an der Freien Universität Berlin Islamwissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Nahe Osten und sind nun schon seit sehr vielen Jahren im Journalismus tätig. Ich habe sehr gestaunt darüber, wie Sie den Journalismus beherrschen, denn Sie arbeiten trimedial, das heißt Print, Radio, Fernsehen plus Blog, also Sie haben bei der Taz einen Blog, der schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist, Arabesken heißt, Sie twittern und Sie haben, zumindest war das meine Information, 12.000 Facebook-Freunde und Freundinnen.
15.000.
Okay, also Sie jetzt noch zu fragen, woran Sie arbeiten, ist ja fast müßig. Ich stelle mir vor, Sie halten alle Ihre medialen Schwungräder da irgendwie in Betrieb.
Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung hierher. Ich finde es ja ein tolles Format. Sie kommen also wirklich kurz zur Mittagspause hier vorbei, essen Ihr Süppchen und gehen wieder zur Arbeit. Ja? Mal was ganz Neues. Für mich ist es natürlich sehr schön, hierher zu kommen, weil das Problem normalerweise ist, mein größtes Problem ist eigentlich das, dass man mir bei der ZIP immer die Aufgabe stellt, erklären Sie mir die arabische Welt in einer Minute 30. Heute haben wir immerhin eine halbe Stunde Zeit. Die Frage ist, woran ich gerade arbeite.
Ja, genau.
Das Letzte, was ich gerade mache, ich beschäftige mich damit, wir haben ja in Ägypten eine sehr polarisierte Situation zwischen den Islamisten, die auch den Präsidenten stellen, mit dem Muslimbruder Mohammed Mursi und den Liberalen. Und da geht es eben sehr viel darum, wie islamisch oder wie liberal dieser Staat, dieses neue Ägypten eben werden soll. Und mir ist dabei aufgefallen, dass diese ganze Diskussion eigentlich an einer Mehrheit der Ägypter vollkommen vorbeigeht. 4 von 10 Ägyptern müssen mit 1 Euro am Tag auskommen. und die haben ein ganz anderes Problem als wie liberal oder islamisch dieser Staat wird. Und das Letzte, was ich gemacht habe vor ein paar Tagen, ich habe eine Familie am Stadtrand von Kairo besucht, die am Tag auskommen muss, eine sechsköpfige Familie, die am Tag mit 1,10 € auskommen muss, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und habe mir einfach von der Hausfrau erklären lassen, wie sie das macht. Wie kommt man mit 1,10 € mit einer sechsköpfigen Familie hin? Das war eigentlich eine sehr schockierende Erfahrung, wie sie das machen. Also diese Familie hat noch nicht einmal einen Kühlschrank, weil sie hat nichts, um in diesen Kühlschrank irgendwas in diesen Kühlschrank reinzumachen. Sie schaffen es wirklich. Also ich habe das Mittagessen von dieser Familie gesehen. Das war ein Teller mit Pommes frites, wo die vier Kinder drumherum saßen. Das war ihr Mittagessen. Also es ist eine sehr, sehr ärmliche Geschichte. Ich habe sie gefragt, wann sie das letzte Mal Fleisch gegessen haben. Also ich höre ja immer hier Pferdefleischskandal und ähnliches. Ich habe sie gefragt, habt ihr das letzte Mal Fleisch gegessen? Sie hat gesagt, das letzte Mal haben wir Fleisch gegessen während dem großen Bayram-Fest. Das war vor 5 Monaten. Also sie können sich wirklich nichts mehr leisten. Und das ist, glaube ich, heute einer der wirklich größten Probleme, die wir in Ägypten haben. Ein Dilemma. Wir haben ja mit einer Situation zu tun, wo eigentlich durch diese Aufstände gegen Mubarak oder gegen Gaddafi oder gegen Ben Ali wirklich ein politisches Vakuum entstanden ist. Ja? Und dieses politische Vakuum zu füllen, braucht einfach seine Zeit. Das ist ein Prozess. Ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt hier hinstellen können heute haben wir den 27. oder 28.02.2013 einen Schlussstrich ziehen und das ultimative Urteil fällen können über diesen arabischen Wandel. Und das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Also auch die französische Revolution hat kein säkulares Frankreich in 2 Jahren geschaffen. Aber das Dilemma in diesem politischen Prozess, der eben Zeit braucht, ist, dass man diese Zeit eigentlich in vielen anderen Dingen nicht hat. Und eben vor allem, was die soziale Frage angeht. Also den Leuten geht es heute, vielen, vielen Leuten geht es heute definitiv schlechter. Es gibt eine Studie der Welternährungsorganisation, die studieren alle 3 Monate vierteljährlich die ärmsten Haushalte, also haben da irgendwie eine Auswahl von über 1000 Haushalte, die sie sich dann immer genau anschauen, was ist mit denen passiert. Vor 3 Monaten bei der letzten Studie haben 74% der Haushalte in Ägypten angegeben, dass sie nicht genug Geld haben, um das Nötigste zu kaufen. Und jetzt bei der letzten Studie waren es 86%. Also es geht rapide schnell nach unten. Man hat die Leute gefragt, wie geht er damit um? Und ein Drittel der Leute haben gesagt, indem wir versuchen, noch billiger einzukaufen, was ich mir zum Beispiel bei dieser Familie gar nicht mehr vorstellen kann.
Wovon leben die wirklich, so eine Familie?
Sie leben von braunen Bohnen und Kartoffeln. Und die Kartoffeln, die sie kaufen, sind meistens die Ausschussware, also die ganz kleinen. Und davon lebt diese Familie.
Man muss jetzt sagen, Kairo ist eine Stadt mit wie vielen Millionen
Menschen? 18 Millionen Einwohner. Was jetzt noch ganz kurz, also um diese Geschichte mit der Welternährungssituation. Also man hat die Leute gefragt, wie geht der damit um? Und dann haben eben gesagt, ein Drittel hat gesagt, wir kaufen noch billiger ein. Ein Drittel hat ungefähr gesagt, wir versuchen uns Geld zu leihen, was natürlich nur eine begrenzte Strategie ist. Und was ich am erschreckendsten fand, 15% der Befragten haben gesagt, wir essen weniger. Ja? Also das ist die Situation, also die wirklich sich verschärfende Situation. Und ich glaube, das Problem, vor dem wir stehen in einem Land wie in Ägypten, ist nicht das Problem, ob dass wir jetzt zum islamischen Staat werden oder nicht, sondern das ist das Hauptproblem. Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann Hungeraufstände haben, die nicht mehr zu kontrollieren sind.
Und ist das Problem derzeit, dass einfach die Strukturen nicht da sind, die die Wirtschaft ankurbeln würden, dass das Vertrauen nicht da ist? Oder woran liegt es, dass das ständig schlechter wird?
Nein, es ist alles blockiert. Also wir haben eine total polarisierte Situation zwischen Islamisten und Liberalen. Ja, und im Grunde wirklich eine Situation, in der es vollkommen klar ist, dass dieses Land im Grunde genommen weder von den Muslimbrüdern alleine regiert werden kann, noch ohne die Muslimbrüder. Wir haben es mit einer politischen Elite zu tun, die wirklich an den Themen der Menschen vorbeiredet und überhaupt keine Visionen haben, wie es weitergehen soll. Also die Muslimbrüder sagen, lasst uns jetzt mal in Ruhe regieren und dann wird irgendwie alles auf wundersame Weise besser. Und die Opposition sagt, alles nur nicht die Muslimbrüder. Also beide haben eigentlich wirklich keine Vision, wie es damit weitersehen, blockieren sich gegenseitig. Und natürlich solche Dinge wie, dass es keine Touristen oder sehr, sehr wenige Touristen im Land gibt, ist natürlich eine Katastrophe. Wir haben jeder 10. Arbeitsplatz in Ägypten, hing früher direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Der ist vollkommen zusammengebrochen. Jetzt auch noch dieser furchtbare Unfall in Luxor. Vor ein paar Tagen hat diese Lage sicherlich auch nicht verbessert. Also da, also es ist schwer für die Leute jetzt.
Also Sie als Journalist versuchen jetzt sozusagen darzustellen, wie es den Leuten tatsächlich geht, diese politische Situation darzustellen. Sie sind aber auch einer, der in Kairo lebt. Sie sind mit Ihrer Familie dort zu Hause. Wie geht es Ihnen da als Mensch?
Als Mensch? Ich lebe da als ganz normaler Mensch und meine Kinder gehen als ganz normale Menschen dort in die Schule und wie sie halt hier auch so leben. Ja, das ist natürlich.
Als Journalist muss man doch mit Distanz an die Dinge herangehen. Man muss versuchen, das zu gewichten. Aber wenn man mittendrin lebt.
Also ich glaube, ich habe eine andere Vorstellung von Journalismus, also eine andere Vorstellung, was guter Journalismus ist. Also ich glaube, dass ja oft objektiver Journalismus ein bisschen damit verwechselt wird, die Dinge aus einer sehr großen Distanz zu betrachten. Ich glaube, für mich ist guter Journalismus gar nicht genau das Gegenteil, nämlich irgendwo möglichst nah dran zu sein. Also, und da kommen manchmal sehr unterschiedliche Dinge bei raus. Also ich kann natürlich hier über den Tahrirplatz mit einem, das ist vielleicht dieser Tage kein gutes Beispiel, aber mit einem Heißluftballon fliegen und das Ganze von oben betrachten. Und natürlich stimmt das, was ich da sehe. Oder ich kann eben mittendrin drunten stehen und auch wiedergeben, was die Emotionen der Leute und eben genau das, da kommen manchmal eben sehr unterschiedliche Dinge bei raus. Also ich kann mich erinnern, in Tripolis damals, als Gaddafi aus Tripolis geflüchtet ist und diese Festung Bab al-Azazir gefallen ist, die Gaddafi-Festung, gab es ja eine echte Versorgungskrise in der Stadt. Ja, es gab wirklich kein Wasser, es gab kein Strom, Nahrungsmittel waren knapp, es gab kein Benzin. Und wenn man da sozusagen mit einem Ballon über Tripolis geflogen wäre, dann hätte man gesagt, okay, da stehen die Leute Schlangen vor den Bäckereien und ähnliches. Wenn man eben aber unten auf der Straße war und mit den Leuten gesprochen hat, ist vielleicht uns ganz anders, kommt was ganz anderes raus. Ich kann mich erinnern, da lief ein alter Mann mit einem Wasserkanister auf einer Karre, den er sich von irgendeinem öffentlichen Brunnen abgefüllt hat, damit er sich irgendwie waschen kann, über die Straße. Da bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, wie geht denn das jetzt? Kein Wasser, kein Strom, kein Gaddafi. Und dann sagt er zu mir, ach, das ist die schönste Krise meines Lebens. 40 Jahre lang haben wir gewartet darauf, dass wir diesen Typen loswerden. Und ob wir jetzt ein paar Tage kein Wasser und kein Strom haben, darauf kommt es wirklich nicht an. Ja, und dann sagt er noch, und das mit dem Strom ist auch nicht so schlimm, weil immer, wenn wir die Sachen in meinem Kühlschrank gerade anfangen aufzutauen, kommt er wieder. Also man bekommt, wenn man eben näher dran ist, glaube ich, manchmal ein sehr, sehr unterschiedliches Bild, als wenn man eben sofort die Dinge aus der Distanz betrachtet.
Sie haben jetzt zwei Beispiele so aus dem praktischen Leben gebracht, diese Familie und jetzt dieser Mann. Das eine klingt ja eher pessimistisch oder mit wenig guter Prognose und das andere vermittelt so einen fast stoischen Optimismus. Wie ist denn die Grundstimmung, wenn man diesen doch sehr großen arabischen Raum ansieht momentan? Genau bei den Leuten, für die sie
sich ja, das kann man so nicht beantworten. Wir haben ja die arabische Welt gibt es ja in dem Sinne so nicht. Also wir haben irgendwo da zwischen Tunesien und dem Suezkanal haben wir eine gigantische politische Baustelle. Und da entsteht die neue arabische Welt. In Syrien tobt der Aufstand mit bisher nach UN-Angaben mindestens 70.000 Toten. Und dann gibt es andere Orte in der arabischen Welt, im Golf und in Saudi-Arabien, wo bisher überhaupt noch nichts passiert ist. Also es ist schwierig, sozusagen das Ganze über einen Kamm zu scheren. Aber ich glaube, man muss immer zwei verschiedene Ebenen im Auge behalten. Also man muss einmal die Ebene im Auge behalten des politischen Wandels. Ja. Und da tut sich im Moment relativ wenig. Es sehr viel blockiert. Wir haben bei den ersten Wahlen waren die Islamisten sehr stark und stellen in Ägypten den Präsidenten. In Tunesien sind die größte Partei im Parlament und ähnliches. Also so, wenn man so auf dieser politischen Ebene schaut, kann man eher pessimistisch sein. Aber ich glaube, die zweite Ebene ist eben auch eine interessante Ebene, und das ist eigentlich die gesellschaftliche Ebene. Was da passiert ist in den letzten zwei Jahren, und sind einfach Dinge in Ägypten, die vor zwei Jahren absolut unmöglich waren. Ja. Da brechen Hierarchien zusammen in den Familien, da brechen zwischen Männern und Frauen, zwischen Jugendlichen und Alten. Da werden auf einmal Dinge diskutiert, die nie diskutiert waren. Zum Beispiel gab es vor zwei Wochen in einer Kairoer Moschee, kamen 300 Jugendliche zusammen und diskutierten Atheismus. Das war also undenkbar vorher, dass man öffentlich über Atheismus diskutiert und dass sich einige der Jugendlichen hingestellt haben und gesagt haben, ich bin Atheist, weil A, B, C, D, und ich finde, Religion bringt uns überhaupt nicht weiter. Das wäre vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Oder auch, was in den Familien stattfindet. Also auch diese, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, während die Präsidentschaftswahlen groß darum ging, also der Muslimbruder Mohammed Mursi oder eben der Restposten des alten Regimes Ahmed Shafiq, da gab es richtige Streitigkeiten innerhalb der Familien. Also da gab es sogar auf Twitter einen Hashtag, wo die Leute geschrieben haben, wie der Streit zwischen Eltern und Opa oder Kindern, und es war sehr interessant. Und ich stand vor einem dieser Wahllokale und es kam eine sehr einfache Frau, eine Bäuerin, also klar aus diesem Wahllokal, und ich habe zu ihr gesagt, und, was hast du gewählt? Und dann sagt sie, ja, ich habe Shafiq gewählt. Also sie sagt, aber ich habe ein wahnsinniges Problem zu Hause. Seit Wochen streite ich mich mit meinem Mann, weil er hat wählt Mursi und ich wähle Shafiq. Ja? Und seit einer Woche reden wir nicht mehr miteinander. Also sie sagt, ist Demokratie in der Familie. Irgendwann werden wir schon wieder miteinander sprechen. Mhm. Das sind also wirklich so, also wenn man auf dieser Ebene schaut, tut sich sehr viel. Ja. Also,
woher kommt das Ihrer Einschätzung nach? Wir hatten ja bei uns sehr stark die Überschrift, dieser sogenannte arabische Frühling wurde sehr stark durch die neuen sozialen Medien einerseits befördert, im Sinne von, man kann sich organisieren, man kann sich abstimmen. So wie Sie das schildern, geht aber ein neues Denken ja viel, viel tiefer. Woher kommt diese Kluft zwischen dem neuen Selbstverständnis der Menschen und dem offenbar noch immer existierenden Selbstverständnis der Eliten, das meint, die Menschen im alten System beherrschen zu können?
Ja, nicht unbedingt im alten System, aber das Problem ist natürlich, was wir erleben, also jetzt zum Beispiel diese wahnsinnigen Auseinandersetzungen zwischen Islamisten und Liberalen, sind eigentlich Auseinandersetzungen, die hätten in den letzten 20, 30 Jahren stattfinden sollen, ja? Politisch stattfinden sollen. Auf dieser Auseinandersetzung ist 20, 30 Jahre der Deckel der Diktatur draufgehalten geworden. Und es sind Konflikte, die einfach, glaube ich, notwendig sind und ausbrechen müssen. An denen geht kein Weg vorbei. Dass sie so polarisierend sind, jetzt hat damit zu tun, dass sie 30 Jahre nicht ausgetragen werden konnten.
Haben da die neuen Medien eine große Rolle? Sehen Sie das so, oder ist das eher unsere Schlagzeilenorientierung, die das daraus macht?
Ja, die neuen Medien spielen schon eine wichtige Rolle. Also wir haben in Ägypten mehr Facebook-Nutzer als Tageszeitungsleser. Also das sicherlich, aber man darf auch nicht vergessen, dass 40% des Landes nicht lesen und schreiben kann und noch weniger einen Zugang zum Computer haben. Also das ist natürlich eine Elitengeschichte. Aber sie ist für diese Kommunikation sehr, sehr wichtig geworden. Klar. Mhm. Also es gibt inzwischen alle möglichen ägyptischen Institutionen. Also wenn ich erfahren möchte, gegen wen die Staatsanwaltschaft in Ägypten gerade ermittelt wegen Korruption des ehemaligen Regimes, dann macht die Staatsanwaltschaft keine Pressekonferenz, sondern ich finde das auf ihrer Facebook-Seite. Mhm.
Sie haben schon gesagt, dass dieser ganze arabische Raum ja sehr differenziert zu betrachten ist, logischerweise. Und wir haben ja momentan sehr viele sogenannte Brennpunkte oder Krisenherde in dieser Region. Und wenn man jetzt nur auf diesen ganz kleinen Ausschnitt Mali schaut, wo wir kürzlich diese Berichte hatten, hat man gesehen, dass es für die Berichterstatter gar nicht einfach ist, überhaupt auseinanderzuhalten, wer denn da alles im Spiel ist bei einem solchen Konflikt. Für mich ist die Frage, wie organisieren Sie sich das als Journalist? Sie sind ja auf Quellen angewiesen, Sie sind darauf angewiesen, diese unterschiedlichen Gruppen zu kennen und sie auch einordnen zu können. Wie geht man da vor? Wie verschafft man sich einen Überblick, der tatsächlich hält dann in der Berichterstattung?
Also das ist natürlich, also die Arabische Liga hat 22 Mitgliedstaaten. Also für die arabische Welt zuständig zu sein, ist eigentlich unmöglich, also als Journalist. Es war irgendwie früher relativ möglich, weil sich 30 Jahre lang nichts bewegt hat. Jetzt ist es eigentlich unmöglich. Also für mich ist es eigentlich unmöglich, den Überblick zu behalten. Also ich versuche mir die Brennpunkte zu vergegenwärtigen. Also natürlich interessiert mich, was in Ägypten passiert. Natürlich interessiert mich, was in Libyen und Tunesien passiert, weil da entsteht sozusagen die neue arabische Welt. Ich versuche zu verfolgen, was in Syrien passiert. Und schaue doch ab und zu mal in Richtung Irak, aber da hört es dann auch schon auf. Und dann kommen irgendwie, wenn ich dann sitze vor irgendeinem Publikum und sage, ja, ich möchte jetzt wissen, warum geht es denn in Marokko nicht so richtig voran? Oder so, da muss ich ganz oft sagen, es tut mir leid, ich weiß es nicht, weil es gibt irgendwie Grenzen dessen, was ich verfolgen kann und was ich eben im Überblick halten kann. Als ich vor zwischen 22 Jahren angefangen habe, als Korrespondent in Kairo zu arbeiten, damals nicht für den ORF, sondern für Zeitungen, kann ich mich erinnern, bin ich noch mit einem Kurzwellenradio da gesessen und habe versucht, arabische Radiostationen zu hören. Da hat sich natürlich, was unsere Informationsquellen angeht, wahnsinnig viel getan. Also das ist erstmal in den 90er Jahren die ganze Welle überregionaler arabischer Fernsehstationen, die das erstmal vernünftig berichtet haben, und dann natürlich diese ganze Geschichte da mit dem Internet und jetzt diese ganzen sozialen Medien, also auch Facebook und selbst Twitter ist für mich eine wichtige Quelle. Da passieren sehr viele Diskussionen. Twitter ist für mich oft so eine Geschichte, dieser Kurznachrichtendienst Twitter. Ich erfahre, wenn irgendwas passiert, meistens schon eine halbe Stunde, bevor die Eilmeldung der Agentur kommt, weil irgendjemand steht gerade dort und twittert und es wird weiter verbreitet. Also das ist für mich auch so eine Art Frühwarnsystem. Also es sind viele, viele neue Dinge, viele, viele neue Technologien, mit denen man da arbeitet. Und man muss natürlich Kontakt zu den Leuten halten, klar.
Sie haben ja auch Islamwissenschaften studiert. Das ist ja ein Kernbereich Ihrer Ausbildung. Im Zuge dieser ganzen politischen Umwälzungen und der Konflikte, die es gibt, verändert sich der Islam?
Das ist eine hochinteressante Frage. Auch das hat ja wieder viele verschiedene Ebenen. Also es hat mal jemand verglichen, diesen arabischen Wandel hat er verglichen mit einem Fußballspiel. Er hat gesagt, unser Problem ist, wir haben ein frühes Tor geschossen nach 2 Minuten, als wir Mubarak und Gaddafi und Ben Ali losgeworden sind und alles hat gefeiert und alles hat gejubelt und die ganze Welt hat das mitgejubelt und in dem ganzen haben wir irgendwie vergessen, dass da noch 88 Minuten vor uns liegen. 88 Spielminuten des politischen Wandels. Nach meinem Verständnis muss jedem politischen Wandel auch ein gesellschaftlicher Wandel zwangsläufig folgen. Es gibt, glaube ich, keinen politischen Wandel, ohne dass es auch gesellschaftlichen Wandel gibt. Und dieser gesellschaftliche Wandel ist für mich die 2x15 Minuten Nachspielzeit und mitunter sogar noch viel, viel interessanter als der politische Wandel. Also ich habe ja schon zum Teil beschrieben, wie das in den Familien, was sich da verändert. Und eine dieser Ebenen dieses gesellschaftlichen Wandels ist natürlich, dass sich damit auch, für mich ist immer Religion auch eine Frage der Interpretation der Religion. Und natürlich wird sich mit einem politischen und gesellschaftlichen Wandel, glaube ich, auch die Interpretation der Religion verändern. Und natürlich wird zum Beispiel in einer der Kerndinge des gesellschaftlichen Wandels in der arabischen Welt wird zum Beispiel die Rolle der Frau sein. Ja? Aber das sind Dinge, wie gesagt, auch wieder, das sind Prozesse, die da irgendwie vor uns liegen. Und ich glaube, dass einer der Probleme ist wirklich, dass die Leute verlernt haben, Prozesse als Prozesse zu betrachten. Und ich glaube, einer der Gründe dafür sind die Medien. Also als die Medien hüpfen eigentlich nur von einem Brennpunkt zum anderen. Also man ist so als Auslandskorrespondent mit angezogenen Stiefeln, sitzt man da am Bett und wartet, bis man die Stange runterrutschen kann und zum nächsten Ort fährt. Und es werden eigentlich in den Medien auch keine Prozesse mehr berichtet. Das ist also für mich auch wirklich zum Teil ein Armutszeugnis, gerade der Auslandsberichterstattung. Also dass manchmal sogar Situationen entstehen, wo Konflikte regelrecht vom Himmel fallen. Also Russland-Georgien-Krieg, wie viele Leute wussten vorher, dass es da überhaupt irgendein Problem gibt? Oder da bricht auf einmal ein Gaza-Krieg aus dem Nichts oder ein Libanon-Krieg. Wenn ich 2 Wochen vor dem Libanon-Krieg gesagt hätte, ich habe da eine interessante Geschichte über Hezbollah, eine Reportage, ich würde die euch gerne anbieten, dann hätte man vielleicht gesagt in Österreich, ach, wir haben gerade Ortstafelstreit. Oder so. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war.
Ob sich der Islam verändert.
Ja, genau. Also wie gesagt, das sind langfristige Prozesse. Ja, und genau so, das war der Punkt. Ja. Und Prozesse sind irgendwie nicht mehr so richtig auf unserem Radarschirm. Ja.
Die Welt ist natürlich auch so groß, dass man unglaublich viele Prozesse verfolgen sollte, würde man allen Schlagzeilen folgen. Aber jetzt sind Sie dran, bitte. Wer möchte gerne etwas fragen, etwas sagen, etwas wissen? Bitte, Andreas Paul, bitte.
Ich bin Andreas Paul. Im November waren wir zusammen in Ägypten mit einer oberösterreichischen Klosterschwester und einfach eine ganz praktische Frage. Wir haben massive Benzinknappheit erlebt. Zwischen Kairo und Minya 300 Kilometer gab es kein Benzin. Zwischen Minya und Luxor 300 Kilometer gab es auch kein Benzin und in den Orten nur sehr, sehr schwer zu bekommen. Wir haben versucht herauszufinden, was Gründe dafür sind, wieso es auf einmal jetzt keins gibt. Was meinen Sie, wo verschwindet das hin? Das ist ja auch ein Aspekt der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass zum Beispiel solche Grundstoffe einfach nicht greifbar sind und das dann zu großer Unzufriedenheit führt. Wo verschwindet das hin? Wieso gibt es das?
Ja, ich glaube, in dem Fall ist das Hauptproblem, wir haben ja in Ägypten eine Situation, wo, ich meine, wenn Sie hier zur Tankstelle fahren, tanken Sie, zahlen für das Benzin und zahlen dann auch noch Steuern auf das Benzin. Also sie bezahlen den Staat noch zusätzlich. In Ägypten ist das Gegenteil der Fall. Der Staat zahlt einen großen Teil des Benzinpreises. Er ist subventioniert. Also und zwar stark subventioniert. Das ist eine Geschichte, die jetzt natürlich ein Riesenproblem geworden ist. Die Energie, man sagt, dass die Subventionen für Energie, und es geht dabei weniger um Benzin, sondern ganz hauptsächlich um Diesel, dass sie ungefähr ein Viertel des Staatshaushaltes ausmachen, nur die Subventionen für Energie. Und das ist einer der großen Probleme heute. Also, dass man das irgendwie umschichten muss, dass es genau deswegen auch diese Benzinknappheit hat, weil der Staatshaushalt praktisch, also er muss das Benzin weit unter dem Produktionspreis verkaufen. Also für jeden Liter Benzin blutet der ägyptische Staat. Und das ist einer der Gründe hinter dieser Geschichte und große Diskussion, wie man das jetzt umschichtet. Ja? Also die ersten Subventionen für 95 Oktan Benzin, was das höchste ist, ist schon aufgehoben. Also da fährt man jetzt den Marktpreis, weil keiner mehr ein Verständnis dafür hat, warum sich jemand ein Auto für 20.000, 30.000 Euro leisten kann und damit subventionierte Benzin fährt. Aber der große Brocken bei dieser ganzen Geschichte ist der Diesel. Und da ist es tatsächlich das Hauptproblem. In dem Moment, wo ich diese Dieselsubventionen wegnehme, wird Auto über Nacht alles natürlich teurer. Mhm. Also das ist eine Inflationsgeschichte und keiner weiß, wie man aus dieser Geschichte im Moment einigermaßen vernünftig herauskommt.
Darf ich da eine Nachfrage zu Ägypten noch stellen? Wir sind, weil Sie gesagt haben, wir haben natürlich immer ein Wahrnehmungsthema hier bei uns auch, bedingt durch die Medien und durch das, was wir überhaupt hören oder sehen wollen. Wir sind sehr stark konzentriert, auch auf Ägypten, erstens wegen der sogenannten Revolution, aber ich glaube auch natürlich auch als Brennpunkt des Nahen Ostens im Zusammenhang mit Israel. Ist das eine Wahrnehmung, die der tatsächlichen Entwicklung gerecht wird? Also wenn wir unseren Blick und unsere Einschätzung der Situation sehr stark von Ägypten, von dieser Situation Israel, Ägypten, Israel und angrenzende Staaten abhängig machen?
Also Ägypten ist, also das, was heute in Ägypten passiert, ist entscheidend für den Rest der arabischen Welt. Also wie dort die Konflikte gelöst werden zwischen Liberalen und Islamisten und ob man da irgendwie zusammenkommt oder nicht zusammenkommt oder ähnliches, wird ganz entscheidend sein für die Entwicklung in anderen arabischen Ländern. Also Ägypten hat tatsächlich hier, glaube ich, eine Vorbildfunktion und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Ägypten ist mit Abstand das bevölkerungsreichste arabische Land. Ja. Zusätzlich hat Ägypten natürlich, warum es von außen so bedeutend ist, eine wirklich wichtige strategische Bedeutung. Ja, also hier Nachbarschaft zu Israel, haben Sie ja schon erwähnt, Suezkanal und viele andere Dinge, die eben Ägypten so strategisch wichtig machen, warum man eben da, glaube ich, vermehrt ein Auge drauf hat. Ja.
Okay, bitte.
Ich hätte eine Frage, und zwar, ich war vor 30 Jahren selbst mal in Ägypten und zuvor auch in anderen arabischen Ländern. Mein Vater hat dort lange Zeit gearbeitet. Ändert sich durch die momentane unterschiedliche Ansicht, wie Religion in Ägypten gelebt wird, in den arabischen Ländern auch die Sichtweise, wie wir Europäer gesehen werden? Das war ja sehr lange Zeit, ist auch heute noch, auch durch den Anschlag in Amerika, der Islam, die islamischen Länder werden halt mit einer gewissen Feindseligkeit betrachtet, von uns auch gesehen, sage ich mal, von der christlichen Welt. Jetzt ist zum ersten Mal wieder die Möglichkeit, durch den Aufbruch, dass wir die mohammedanischen Länder anders sehen. Wie passiert das umgekehrt? Da möchte ich jemanden fragen, der vor Ort lebt und das täglich beobachten kann.
Naja, eigentlich ist dieser Wandel in der arabischen Welt natürlich auch eine Gelegenheit, ein neues Kapitel aufzuschlagen in diesem Verhältnis zwischen Europa oder den USA und der arabischen Welt. Ich meine, das ist, Sie sagten vorher, es gibt ja so viele Schlagzeilen, die wir im Auge behalten müssen. Ich meine, das ist, wir reden nicht von irgendwas, was in Osttimor stattfindet. Ja? Also ich fahre morgen früh mit dem Zug 1,5 Stunden von Linz nach Wien und dann steige ich ins Flugzeug und in 3 Stunden bin ich in Kairo. Der Tahrirplatz ist 3,5 Stunden von Ihnen entfernt. Ja? Da befindet sich ihre größte Tankstelle in dieser Region. Da entscheiden sich Dinge, Sicherheit und Terrorismus für Europa. Da entscheiden sich Dinge wie Migration. Also wenn wir davon ausgehen, dass, nehmen wir an, dieser arabische Wandel geht total schief. Und dann kann er davon ausgehen, dass viele Leute ihr Köfferchen packen werden und Richtung Europa gehen.
Nehmen Sie es nicht persönlich, gell?
Weint sie oder lacht sie? Nehmen wir mal an, wir haben blühende demokratische Landschaften, die da in den nächsten Jahren entstehen werden. Auch dann werden die Leute nicht mehr akzeptieren, dass da am südlichen Mittelmeer eine Mauer Richtung Europa aufgezogen ist. Ich glaube, was sie auch nicht akzeptieren ist, wenn man sich jetzt so von Europa her hinstellt oder von den USA hinstellt und sich so als demokratischer Lehrmeister hinstellt. Weil im kollektiven arabischen Bewusstsein hat Europa und haben die USA 30, 40 Jahre lang diese Regime und Diktaturen im Namen der Stabilität unterstützt. Ja, das ist die arabische Sichtweise. Und sie tun es ja noch bis heute. Das ist eine unglaubliche Heuchelei, die da stattfindet. Ja, also sie tun es bis heute. Ein Land wie Saudi-Arabien wird von niemandem in Europa oder in den USA angegriffen. Obwohl es ich verstehe immer nicht, warum man sich über ein islamisches Iran aufregt und über Saudi-Arabien kein Wort verliert. Ja. Das ist eine unglaubliche Heuchelei, die da irgendwie stattfindet und die natürlich auch zur Kenntnis genommen wird. Also nehmen wir mal irgendwie, da haben sich jetzt einige deutsche Politiker aufgeregt über diese ganze Verfassungsdiskussion in Ägypten und welche Rolle die Scharia spielt oder nicht spielt in dieser Verfassung. Und man verliert kein Wort darüber, über ein Land wie Saudi-Arabien, das keine Verfassung hat, sondern in dem die Scharia die offizielle Verfassung ist. Also das Ganze ist eine unglaubliche Heuchelei und man glaube ich, zur Kenntnis nehmen soll, dass man hier nicht die moralische Oberhand hat, ja? Also aus Sicht der arabischen Seite. Und ich glaube, das Ganze wäre eigentlich eine Chance, die arabische Welt auf Augenhöhe zu betrachten und nicht immer von oben herab. Das wäre, glaube ich, es wäre mal an der Zeit, zu diesem Punkt zu kommen.
Okay, eine Frage können wir noch nehmen? Zwei? Bitte. Na, zuerst der Herr Schrotter, bitte.
Ja, meine Frage geht in Richtung Fundamentalismus, beziehungsweise Sie haben von Prozessen gesprochen. Wie beurteilen Sie die Prozesse der Inter- und Intra- religiösen Fundamentalisierung bzw. Radikalisierung.
Mhm. Danke, Herr Schrotter. Nehmen wir die zweite Wortmeldung. Gust Dahlhammer, gleich dazu. Das Mikro ist hinter dir. Nimmst du es bitte? Danke.
Ich fliege ja Ende nächster Woche nach Ägypten mit einer Gruppe. Und meine Frage ist, wie schaut es mit dem Tourismus aus? Der ist ja sehr zurückgegangen. Hat sich das wieder erholt oder nicht?
Mhm. Und eine hatten wir, glaube ich, noch. Und dann verweise ich Sie auf das Suppenessen, das Anschließende. Bitte.
Ich habe eine Frage und würde gern dort anschließen, wo Sie haben vorhin gesagt, dass die politische Diskussion völlig am Rande der Realität, der sozialen Realität der meisten Einwohner in Ägypten vorbeigeht. Meine Frage ist jetzt die, wenn man Ihre Berichte vom Anfang der Revolution verfolgt hat, dann war irgendwie so das Stichwort Demokratie bei den vielen Jungen, die sie interviewt hat, irgendwo so das Zauberwort. Wenn die Demokratie da ist, dann wird alles besser. Wenn man das jetzt anschaut und sieht, wie eigentlich die Demokratie oder die Schwäche der Demokratie im Moment dort sieht, glauben Sie, ist da die Gefahr da, dass es wieder zurückgeht zum starken Mann, der sagt, jetzt wird wieder alles besser, oder glauben Sie, dass sich diese junge Demokratie bewähren kann?
Wie viel Zeit habe ich um diesen Preis?
Die Suppe wird nicht kalt, also ein bisschen können wir überziehen.
Auch das ist ein Prozess. Also wir befinden uns mitten in einem demokratischen Lernprozess. Ja? Dass man zum Beispiel lernen muss, dass Demokratie daraus besteht, dass man Kompromisse eingeht, dass man gemeinsame Nenner versucht zu finden. Und dass man taktisch vorgeht und ähnliches. Das sind alles Dinge, die sind neu. Ja? Also im ersten ägyptischen Parlament nach der Wahl saßen 90% der Parlamentarier saßen das erste Mal in ihrem Leben in einem Parlament und haben Parlamentsarbeit gemacht. Das ist ungefähr so, wie wenn, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist mit den Piraten, aber wenn in Deutschland, im Deutschen Bundestag 90% Piraten säßen. Ja, das ist wirklich ein Neuland. Und ich glaube, man muss den Leuten einfach auch Zeit geben. Und sie müssen auch ihre Fehler machen. Man kann nicht verhindern, dass sie ihre Fehler machen werden. Sie machen eine Menge Fehler. Was ich nicht glaube, ist, dass wir im Moment die Gefahr haben, dass irgendwie der starke Mann wieder kommt, weil da hat man irgendwie einfach zu viel lange Erfahrung gemacht mit starken Männern, die man, glaube ich, so nicht mehr haben will. Ich glaube auch nicht, dass es die Gefahr gibt, dass das ägyptische Militär wieder das Zepter übernommen wird, weil die sind heilfroh aus dieser Geschichte einigermaßen unbeschädigt rausgekommen zu sein. Die haben ja nun dieses Land ein Jahr lang vergewaltigt, wollte ich schon sagen, verwaltet. haben dieses Jahr ein Jahr lang verwaltet und haben das denkbar schlecht gemacht. Und die Leute haben auch gesehen, dass sie es eigentlich nicht können, dass sie eigentlich auch keine Lösung sind. Ja. Also ich glaube einfach, dass man dieser Demokratisierung Zeit geben muss, dass das wichtig ist.
Die Frage nach dem Tourismus
ist natürlich eine Katastrophe. Also nur eine Zahl, die ich letzte Woche gehört habe, ins ägyptische Museum sind früher zwischen 4.000 und 5.000 Menschen täglich gegangen, also fast ausschließlich Touristen. Jetzt sind es zwischen 100 und 150. Ja, also das ist eine ganz große Katastrophe. Wir haben jeden 10. Arbeitsplatz, der direkt oder indirekt vom Tourismus abhängt.
Mhm. Aber also Reisen würden Sie empfehlen?
Ja, ich meine, ich lebe da, also wenn ich denke, dass es irgendwie schwierig wäre, wäre meine Familie da, glaube ich, nicht mehr so sein. Also es ist im Grunde genommen, es gibt immer Brennpunkte. Ja? Also ich würde als Tourist jetzt nicht irgendwie zur Straßenschlacht vor dem Präsidentenpalast ziehen.
Das ist auch wieder ein Problem unserer medialen Wahrnehmung. Nicht, dass wir dann.
Ist natürlich immer, ich meine, es ist ja immer einer der irren Geschichten, dass Medien ja immer meinen, also man sieht sozusagen die wüstesten Bilder des Tages. Ja. Mhm. Ist ja auch übrigens auch so, wenn ich da ganz kurz noch einen Exkurs machen darf. Es ist ja immer so, dass man auch immer meint, dass der Korrespondent immer da ist, wo gerade was los ist. Ja. Also ich kann mich erinnern, in der 5-Millionen-Stadt Bagdad, ja, da stand damals im Norden der Stadt in einem Supermarkt vor einem Regal und überlegte mir, vor einem Hühnchenregal, und überlegte mir Brust oder Keule. Da klingelt mein Satellitenhandy, weil man muss ja jetzt 24 Stunden immer erreichbar sein. Und ich nehme ab und dann ist da eine ARD-Radiostation dran und sagt, Herr Gohari, also ich war im Norden der Stadt. Herr Gohari, gerade ist im Süden der Stadt eine große Autobombe hochgegangen. Wie ist die Atmosphäre? Wir schalten Sie gleich live durch.
Also, ja, wir haben verstanden. Die Frage noch nach dem inter- und intrareligiösen Dialog.
Also ich nehme an, Sie sprechen jetzt irgendwie auf die Frage Verhältnis Christen und Muslime, oder?
Gibt es ja verschiedenste Strömungen, es braucht nur Schiiten und
ja gut, das kann ich nicht in zwei Minuten, das kann ich in zwei Minuten machen. Aber vielleicht um nur etwas Kleines anzureißen, also es ist natürlich, also gerade in Ägypten gibt es ja 10% der ägyptischen Bevölkerung sind Kopten. Ja? Also Sie müssen sich vergewärtigen, es gibt mehr ägyptische Christen als Österreicher. Ja? Also nur dass sie, das ist nicht irgendwas, was man irgendwie an die Seite wischt. Dieses Verhältnis war immer schon irgendwie natürlich schwierig. Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch eine Art Diskriminierung gegenüber Kopten, viele, viele Jahre auch während dem Mubarak-Regime, weil es darum geht, bestimmte Berufe zu bekommen, im Staatsdienst und ähnliches. Das Interessante war dann in den Tagen der Revolution, dass es das erste Mal war, dass man wirklich zusammengearbeitet hat. Also dass die koptischen Jugendlichen genauso wie die muslimischen Jugendlichen auf dem Tahrirplatz standen, dass die Kopten dabei waren beim Freitagsgebet und die Muslime waren am Sonntag dabei, wenn die anderen gebetet haben. Und das war also eine ganz neue Erfahrung. Dann haben wir diese Zeit danach, eine große Zeit der Unsicherheit. Ja, erst mit dem Militär und jetzt mit den Muslimbrüdern und wie geht's weiter, und gerade Muslimbrüder natürlich für die christliche Minderheit irgendwie haben sie Sorgen. Und ich glaube einfach, dass wir dass es in der Natur der Sache liegt, dass wenn Zeiten unsicher sind, ist eine Minderheit immer noch unsicherer. Ja, und wir haben eigentlich zwei Strömungen unter den Kopten. Die einen sagen, wir wandern jetzt aus. Und die anderen, die sagen, wir nehmen jetzt das erste Mal an der Politik teil. Ja, also wir haben durchaus, früher haben sich die Kopten nur über ihre Kirche irgendwie ausgedrückt. Jetzt gehen sie in die politischen Parteien, Organisationen und ähnliches. Also wie so vieles haben wir einfach beides gleichzeitig. Ja.
Herr Elgura, ich glaube, viele würden jetzt gerne Ihnen zuliebe die Mittagspause noch um mindestens eine Stunde verlängern. Es ist hochinteressant. Danke, dass Sie uns so kurz und prägnant einen Eindruck vermittelt haben von dem, was sich tut, und auch der Hinweis, dass es sich hier um Prozesse handelt, ja. Das war jetzt keine Abteilung im Kopf vorhanden momentan. Finde ich einen sehr nützlichen Hinweis. Für Sie als Journalist, denke ich, eigentlich ein Lucky Punch in einer solchen Zeit, in einer solchen Region zu sein. Und ich stelle mir dann vor, wenn Sie in Europa sind oder in Österreich und unsere Pferdefleischgeschichten hören, dann werden Sie sich wirklich denken, also so fad kann Journalismus auch sein. Ich möchte noch darauf hinweisen, wer sich noch intensiver mit den sehr interessanten und auch sehr nahe am konkreten Leben befindlichen Schilderungen von El Gohari beschäftigen möchte. Es gibt zwei Bücher, die man hier auch erwerben kann im Salon. Das Tagebuch der Arabischen Revolution und Alltag auf Arabisch, beide bei Grevemeyer und Scherriau.
Kann ich, habe ich jetzt noch 3 Minuten Zeit? Oder ist die Suppe wirklich jetzt kalt?
Na, sie ist noch nicht kalt.
Ich würde gerne aus einem der Bücher 3 Seiten vorlesen.
Ja? Welches kann man das bringen?
Den Alltag auf Arabisch.
Und während das Buch gebracht wird, noch, wir haben ja unser Thema, woran arbeiten Sie gerade? Ich habe gehört, Sie arbeiten an einem 3. Buch.
Ja, ich bin gerade dabei.
Worüber wird da gehen?
Oder da wird es um Frauen gehen.
Um arabische,
oder? Nein, nicht österreichische.
Ja, schön. Da können Sie dann gleich mit unserem neuen Papst vielleicht auch in Kontakt treten, damit der dann wirklich glaubt, dass das ein Weltthema ist.
So, ich möchte gerne die Geschichte lesen, wie es ist, mit einem Neuwagen durch Kairo zu fahren. Ich finde es auch gleich, es geht ganz schnell.
Ja, wunderbar. Ich kann Ihnen vielleicht in der Zwischenzeit, dann haben wir das auch erledigt, sagen, dass Sie im Kepler-Salon schon heute Abend gerne wieder als Gast gesehen sind. Zusammen mit der Friedensstadt Linz wird Ari Rath, Nahost-Experte und Journalist, zu Gast sein. Und ein sehr naheliegendes Thema zu heute Mittag, Israel im Nahostkonflikt, hat der Frieden eine Chance. Heute 19.30 Uhr hier im Kepler-Salon.
Bitte. Sehr nahostlastig heute.
Ja.
Also die Geschichte heißt, ist das Auto ruiniert, fährt es nicht ganz ungeniert mit dem Neuwagen durch Kairo. Es war ein echter Glücksmoment. Das Auto war brandneu, der Tacho stand knapp über null, die Sitze rochen nach Fabrik. Silbergrau lächelte mich die noch jungfräulich unangetastete Karosserie an. Kurzum, ich hatte ein gutes Gefühl, als ich das erste Mal in meinem Leben einen echten Neuwagen langsam von der Rampe des Kairoer Autohauses auf die Straße gleiten ließ. So schlimm wird es schon nicht werden, dachte ich. Immerhin habe ich mehr als ein Jahrzehnt Fahrerfahrung auf Ägyptens chaotischen Straßen, wenngleich mein bisheriger Wagen, ein 30 Jahre alter Volvo, der eher einem Panzer gleicht, mir das Kräftemessen mit anderen, nennen wir sie mal neutral, Verkehrsteilnehmern eher einfach gemacht hat. Sicher, ich hatte noch irgendwo in meinem Hinterkopf die Geschichte eines Bekannten gespeichert, der sich vor Jahren einen neuen Wagen angeschafft hatte und es nach einer Woche schweißtreibender Fahrt durch Ägyptens Hauptstadt einfach nicht mehr aushielt. Er nahm einen Hammer und fügte seinem Fahrzeug mit einem gezielten Schlag auf die Kühlerhaube höchstpersönlich den ersten Schaden zu. Fortan fuhr er völlig entspannt. Zaghaft, ja geradezu scheu, lenkte ich also mein Auto durch Kairos Verkehrsadern. Alle anderen Fahrer schienen blitzschnell erkannt zu haben, dass mein Modell funkelnagelneu war. Brutal schoben sie ihre alten, schäbigen, ausgebeulten Karossen im Kreisverkehr vor mein Gefährt. In jeder kleinen Verkehrsschlacht trugen meine Gegner den Sieg davon, indem sie immer wieder neue, zusätzliche Spuren vor mir eröffneten und mir gnadenlos aus jeder erdenklichen Richtung die Vorfahrt raubten. Glücklich zu Hause angekommen, war die Lösung des Problems für meine Nachbarn keine Frage. Du musst unbedingt vor dem Auto ein Schaf schlachten, deine Hände in das Blut tauchen und sie auf die Karosserie pressen. Nur so lässt sich der böse Blick der Neider abwehren, lautete ihr Rat. Anschließend müsse das Fleisch an die Armen verteilt werden. Gott hat dir ein neues Auto geschenkt, also musst du an andere etwas weitergeben, steht das durchaus schlüssige Logik dahinter. Tust du das nicht, hast du auf jeden Fall bald einen Unfall, lautete die Warnung meiner Putzfrau. Ich wollte gerade losfahren, um sofort ein lebendes Schaf zu besorgen, als meine Tochter mich bremste. Es kommt überhaupt nicht in die Tüte, ein armes, hilfloses Tier für eine Maschine abzuschlachten, argumentierte sie mit europäischer Abpackfleisch-Supermarktmentalität. Wenn ich das mache, würde sie niemals in dieses Auto einsteigen. Also ließ ich das Schaf doch scharf sein. Misstrauisch zog ich die nächsten Tage meines Weges. Immer auf der Suche nach dem bösen Blick im Weißen der Augen meiner fahrenden Mitmenschen. Schließlich 3 Tage später war es dann soweit. Ich stand gerade nachts an einer Kreuzung, als ich ein Knirschen hinter mir vernahm. Ein Sammeltaxifahrer hatte sozusagen als Bote meines unausweichlichen Schicksals die linke Rückleuchte zerschmettert. Wie in diesen Fällen üblich, schreit man sich ein paar Minuten besinnungslos an, um dann einfach weiterzufahren. Der Ärger machte dann aber schnell der Erleichterung oder besser gesagt der neu gewonnenen Erkenntnis Platz. Nach dem Motto ist das Auto ruiniert, fährt es sich ganz ungeniert. Übrigens hat den Nachbarn auch gleich wieder einen neuen Rad parat. Die Rückleuchte sollte ich auf keinen Fall reparieren lassen. Denn mit dem gut sichtbaren Schaden würden sich die Neider sicherlich zufrieden geben und ihren bösen Blick nun wieder auf andere Dinge lenken. Eigentlich ein äußerst tröstlicher Gedanke. Zwar hat mein schöner Neuwagen nach ein paar Tagen bereits an Wert verloren. Dafür ist er aber nun hoffentlich von allen bösen Geistern verlassen. Und das wäre in der Tat eine geradezu unbezahlbare Wertsteigerung. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Und ich darf jetzt noch zum Schluss sagen, welche Suppe es gibt. Sie haben ja nicht nur einem Schaf das Leben gerettet, sondern sich auch, wenn ich das richtig interpretiere, für eine vegetarische Suppe entschieden. Arabische Linsensuppe gibt es jetzt. Haben Sie da irgendeinen Bezug dazu? Haben Sie die schon mal gekocht? Oder?
Das ist eine der weit verbreitetsten Suppen in der arabischen Welt.
Okay. Also wir wünschen Ihnen alles Gute. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind ja auch oft in kritischen Situationen unterwegs und Ihre Frau würde zu Ihnen immer sagen, und mach keinen Scheiß.
Genau.
Das wünschen wir uns auch, damit wir Sie noch oft sehen. Dankeschön, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank.